Deutschlandfunk, Andruck.
Die Innenstädte sind verstopft, die Spritpreise enorm und der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Es ist offensichtlich, unsere Mobilität schafft Probleme. Dabei lautete das große Versprechen dahinter immer, dass Mobilität für alle verfügbar sei und zwar auf Knopfdruck. Und genau so heißt auch das Buch von Andreas Herrmann, Johann Jungwirth und Frank Huber. Die drei kommen aus der Wissenschaft und aus der Industrie. Und in ihrem Buch beleuchten sie viele Technikträume, die teils in der Zukunft liegen, teils aber auch schon Wirklichkeit geworden sind. Mein Kollege Christian Raphansel hat es gelesen und ihn hat besonders ein Traum beschäftigt, der sein Vorbild in der Natur hat und bei dem ein Ameisenvolk im Mittelpunkt steht. Weil Ameisen eben in Sachen Mobilität einiges besser machen als Menschen. Was genau? Das kann Andreas Herrmann, Leiter des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen und einer der drei Buchautoren, viel besser erklären.
Die kommunizieren über verschiedene Ameisen hinweg miteinander. Und wäre auch das, was vernetzte Fahrzeuge könnten. Also man wüsste schon, was 10 Fahrzeuge weiter vorne passiert, wenn dann Bremsmanöver eingeleitet wird. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen auf den Durchsatz an Fahrzeugen, aber auch auf den Spritverbrauch bzw. den Verbrauch an Strom. Und da sind uns die Ameisen voraus. Da könnten wir einiges lernen und damit auch den Verkehr deutlich effizienter machen.
Das Ganze übertragen Sie also, Sie haben es jetzt gerade schon getan, auf neue Technologien für unsere Mobilität. Da gibt es dann autonome Autos, es gibt so Shuttle-Minibusse für so 10, 12 Menschen. Es gibt aber auch klassisch kleine Autos oder sogar so Ein-Personen-Pods. Das verspricht ja fast mehr Luxus, als wir heute haben.
Klar, die Welt ist differenziert, die Bedürfnisse sind unterschiedlich, also wird es auch immer unterschiedliche Vehicles geben. Und eines könnte sein, so ein Ein-Personen-Pod, in den steige ich ein, da ist vielleicht sogar das Frühstück schon bereitgestellt vom Stadtwerk, das dieses Fahrzeug betreibt. Da habe ich dann einen Bildschirm, ich brauche in dem Sinne kein Fenster mehr, um rauszugucken, kann da im Prinzip die Arbeit vorbereiten oder kann irgendwelche Filme anschauen. Also das kann man sich vorstellen als Wohnzimmer. Da gibt es inzwischen eine Reihe von Konzepten. Die Designer sind da sehr kreativ.
Also ehrlich gesagt, die Klimakrise und unsere Stauprobleme lösen durch mehr Luxus statt durch Verzicht. Mir kommt das ein bisschen zu gut vor.
Nein, es wird ja alles geben. Der Standard wird sein, und das erleben wir ja schon, dass wir vielleicht 10, 15 Personen-Shuttles haben. Wir haben in der Schweiz hier in einigen Städten solche autonomen Busse, die im Prinzip den Verkehr in der Innenstadt mitgestalten. Und das wird der Standard sein. Aber es kann durchaus Situationen geben, wo man auf Privatsphäre setzt, wo man für sich alleine sein will. Und da könnten dann solche Ein-Personen-Shuttles durchaus ihren Markt finden.
Der Clou an Ihrem Buch ist jetzt aber, dass Sie davon ausgehen, dass wir, selbst wenn wir das Geld dafür hätten, so ein Ein-Personen-Shuttle nicht etwa selber besitzen, sondern Genau. Wir leihen uns die Mobilität.
Wir müssen wegkommen vom Besitz. Das ist ineffizient. Wir wissen, dass die Fahrzeuge heute eine Stunde von 24 Stunden eingesetzt werden. Es sind im Schnitt 1,3 Personen im Fahrzeug, meistens nur eine Person. Das heißt, 4 Plätze im Fahrzeug sind im Prinzip unbesetzt. Und wir könnten die ganzen Mobilitätsbedürfnisse mit der Hälfte der Fahrzeuge locker bewältigen. Und der Nebeneffekt ist, dass wir enorm viel Parkfläche brauchen. Wir haben ja etwa ein Drittel der Stadtfläche, die benötigt wird, um die Infrastruktur abzubilden. Und wenn wir hier dazu übergehen, dass wir die Fahrzeuge nicht mehr besitzen, sondern dass diese permanent im Einsatz sind, wir sie per Smartphone ordern, könnten wir deutlich Verkehr reduzieren und damit die Effizienz der Fahrzeuge besser auslassen.
Das Smartphone haben Sie jetzt genannt. Ihr Buchtitel lautet ja auch Mobilität für alle auf Knopfdruck. Und diese Vernetzung in der App ist ja auch ein weiterer ganz zentraler Gedanke. Denn wenn wir jetzt einfach nur diese Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten nehmen, uns fortzubewegen, dann klingt das ja erstmal nach einem absoluten Horror, dass ich genau wissen muss, welchen Teil der Strecke laufe ich vielleicht, wo nehme ich einen Leihroller, wo springe ich in ein autonomes Shuttle, wo fährt welcher Bus, welche U-Bahn, welchen Fahrdienst gibt es überhaupt und wenn ich dann Carsharing mache, darf ich dann am Zielort das Auto überhaupt abstellen. Sie haben ein Beispiel aus der Stadt Helsinki, wo das wirklich schon alles vernetzt funktioniert.
Genau, dort geben Sie einfach nur noch den Zielort ein und dann wird Ihnen gesagt, es ist am besten, wenn Sie vielleicht ein Fahrrad erstmal nehmen, um zu einer U-Bahn-Station zu kommen. Dort können Sie das abgeben, weil es gehört Ihnen ja nicht mehr. Dann steigen Sie auf die U-Bahn um und irgendwann vielleicht sogar noch auf einen Fahrservice. Und dazu haben wir noch die Möglichkeit, die CO2-Emissionen auszuweisen von der jeweiligen jeweiligen Transportoption. Und damit haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch gleich noch was Gutes zu tun und zu sagen, hey, ich wähle jetzt diese Transportoption, die möglichst CO2-sparend sind. Auch das wäre sozusagen noch ein Side-Effekt, der dadurch entstehen kann.
Ihr Buch ist prallvoll mit solchen Projekten und Ideen und teilweise auch schon wirklich in der Anwendung befindlichen Konzepten aus der ganzen Welt. Der große Vorteil ist nämlich, Sie und Ihre beiden Co-Autoren kommen aus der Forschung und aus der Industrie. Das macht es sehr interessant. Eins stößt mir daran aber auch so ein bisschen auf. Ich habe den Eindruck, es fehlt so ein bisschen an Transparenz. Ich muss zum Beispiel schon die Kurzbio im Klappentext lesen, um zu erfahren, dass einer ihrer Co-Autoren zufällig der Vizepräsident eines Unternehmens ist, das dann im Buch immer wieder als positives Beispiel auftaucht. Oder in ihrer eigenen Kurzbio steht dann im Klappentext, dass sie neben ihrer universitären Tätigkeit, Zitat, zahlreiche Kooperationsprojekte mit Unternehmen durchführen. Welche das sind oder an welchen der vielen gelobten Startups und Apps sie und ihre Autoren vielleicht was mitverdient, das erfahre ich nicht. Warum lassen Sie uns da so im Unklaren?
Das liegt ganz einfach daran, dass ich an keiner dieser Firmen beteiligt bin und wir an der Universität St. Gallen sogar eine Homepage haben, wo alle Aktivitäten, die wir außerhalb der Universität durchführen, transparent dargestellt sind. Also ich habe überhaupt nichts zu verbergen an diesem Punkt. Und mein Co-Autor, das ist der Johann Jungwirth, der arbeitet bei Mobileye und das ist ja kenntlich gemacht. Mobileye ist halt deswegen auch interessant, weil diese Firma jetzt anfängt, autonome Taxis in die Straßen zu bringen. Da gibt es jetzt Projekte in den USA, in Deutschland, in Asien, wo man Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dann solche autonomen Fahrzeuge wirklich ins reale Leben überführt.
Ich bin da halt deswegen auch so ein bisschen skeptisch, weil ich mich gefragt habe, ob Ihre Begeisterung für die neuen Technologien und diese neuen Plattformen auch damit zusammenhängt, dass Sie damit ja auch Ihr Geld verdienen. Also ein konkretes Beispiel, was mich da ein bisschen skeptisch macht. Ich lebe in Berlin, ich habe seit Jahrzehnten kein Auto, aber seitdem da überall diese Leihautos rumstehen, die ich einfach per App buchen kann, fahre ich trotzdem manchmal Auto. Sprich, mehr Verkehr statt weniger, also Carsharing statt U-Bahn, Elektroroller statt kurzem Fußweg etc. etc. Verlocken diese ganzen neuen Angebote nicht vielleicht doch eher dazu, in Wirklichkeit mehr Verkehr zu produzieren?
Es gab dieses Phänomen, das vor allem durch diese Uber-Dienste entstanden ist, dass wirklich mehr Verkehr generiert wurde, weil diese Fahrer einfach stundenlang im Kreis fuhren und im Prinzip auf Gäste gewartet haben. Das kann man nicht abstreiten. Ne? Das steht sogar drin, das haben wir auch als Beispiel dargestellt. Aber insgesamt haben wir nur eine Chance, mit diesem Mobilitätsproblem, vor dem wir stehen, fertig zu werden, wenn wir multimodal denken. Wenn wir sozusagen jedes Verkehrsmittel dort einsetzen, wo es seinen Platz hat. Und dass im Moment vieles noch nicht so richtig in sich greift, dass viele Projekte entstehen, immer wieder mal was anderes ausprobiert wird, das ist völlig klar, weil wir stehen ja vor einer Jahrhundertrevolution. Wir sind ja daran, ein existierendes Transportsystem etabliert über viele Jahrzehnte im Prinzip völlig neu zu denken.
Das steht auch in Ihrem Buch tatsächlich genauso drin, dass die Frage, ob dieses Ganze zu mehr oder zu weniger Verkehr führt, daran hängt, ob sich auch das Verkehrsverhalten der Menschen wandelt. Sprich, wirklich darauf zu verzichten, ein eigenes Auto zu haben etc. Wie wollen Sie das uns schmackhaft machen?
Also es braucht Anreize, positive Anreize. Ich hatte ein Beispiel genannt, dass man zum Beispiel so CO2-Emissionen ausweist für verschiedene Verkehrsträger und damit versucht, Menschen zum Guten zu bewegen. Es ist aber auch so, dass es schon auch regularische Eingriffe braucht. Wir erleben das ja in vielen Städten. Zum Beispiel haben wir in London die City-Maut, wir haben in Kopenhagen den Rückbau von Parkplätzen in den Innenstädten, eine Ausweitung der Fahrwege für Fahrräder und Scooter. Also es ist so eine Mischung aus beiden, weil unser Mobilitätsverhalten ist natürlich tief gelernt über viele Jahrzehnte hinweg. Es war auch nie die Notwendigkeit da, es substanziell zu verändern. Aber ich glaube, von dem Hintergrund der herausragenden Probleme, Emissionen, Platzverbrauch, Staus, auch noch Unfälle und Verletzte in vielen Ländern dieser Welt, ist die Herausforderung da, diesen Wandel jetzt anzugehen.
Das sagt der Mobilitätsexperte Andreas Herrmann. Er hat zusammen mit Johann Jungwirth und Frank Huber das Buch geschrieben »Mobilität für alle. Auf Knopfdruck«. Es ist bei Campus verlegt. 296 Seiten gibt's für 32 €. Das Gespräch führte mein Kollege Christian Raphansel.